Hören Sie nun Regionalpastor Mario Hernandez.
Gehen wir zu Beginn zu Johannes 11 und Vers 55. Johannes Kapitel 11 und Vers 55. Hier heißt es, Johannes 11, Vers 55, es war aber das Passa der Juden nahe. Und tatsächlich ist es für uns auch jetzt wieder nahe. Und viele aus der Gegend gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Und warum müssen wir uns vor dem Passa reinigen, Geschwister? Wir werden sehen, was das Wort Gottes uns sagt. Hier haben wir eine schöne Schriftstelle, denn dieses Passafest ist die enge Pforte, die uns den Weg zum ewigen Leben öffnet, mit einer Geschichte der Liebe. Gott ist Liebe. Und wir werden den größten Ausdruck der Liebe feiern, den Jesus Christus gezeigt hat, indem er sein Leben für seine Brüder, für seine Freunde gab. Um uns und den Rest der Welt zu retten, hat er sich selbst bis auf den letzten Tropfen entleert. Das ist eine wunderbare Art und Weise, wie das Passafest der größte Ausdruck der Liebe ist, den es gibt. Da wir dieser Liebe entsprechen müssen, halten wir das Fest der ungesäuerten Brote. Bevor er starb, sagte er viele Male, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Die Übertretung dieser Gebote verursacht seinen Tod. Wir reagieren also mit Liebe, indem wir dieses Fest halten und uns auch von der Sünde fernhalten. Wenn wir wachsen und uns mit ungesäuertem Brot, das Jesus Christus selbst ist, füllen, indem wir eins mit ihm sind. Alle diese Feste haben eine Botschaft über das Einssein. Pfingsten ist dann natürlich die Formalisierung dieser Liebe. Ich könnte dieses Wort mit der Ehe verwenden, die ein Liebesvertrag ist. Der Ausdruck dieses Gehorsams ist in unseren Herzen, in unseren Verstand geschrieben, während wir uns auf den großen Höhepunkt der Liebe mit der Hochzeit des Lammes am Posaunentag vorbereiten. Es ist ein Kapitel der Liebe nach dem anderen. Die Liebe geht weiter, wenn Gott dem Rest der Menschheit, für die er ebenfalls bezahlt hat, mit dem Laubhüttenfest und dann mit dem letzten großen Tag seine Liebe zeigt. Wir sind eingeladen, durch die enge Pforte einzutreten. Wir sind Erstlinge und das Passafest zu feiern, Geschwister, den größten Ausdruck der Liebe im Universum. Wir werden daran teilhaben und wir sollten uns dessen besser bewusst sein, damit wir es in einer würdigen Weise einnehmen können. Die Menschen gingen also hin, um sich zu reinigen. Was finden wir heute in der Heiligen Schrift dazu? Wir finden diese schöne Schriftstelle in 1. Johannes 3, Verse 1 bis 2. Das lesen wir 1. Johannes, Kapitel 3, und wir lesen Verse 1 bis 2, wo es heißt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Und wir wissen, dass wir gezeugt werden, und die Jugendlichen in der Kirche werden ausgesondert. Die Verheißung ist auch für sie. Wir haben diese wunderbare Nachricht, dass junge Menschen getauft werden, und das erfüllt uns einfach mit Freude. Wir lesen weiter Vers 2. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber das, wenn er offenbar werden wird, dass wir ihm ähnlich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. Wir werden verherrlichte Leiber haben, die seinem Leib, seinem herrlichen Leib ähnlich sind, weil wir von demselben Vater gezeugt wurden und in seinem Geist geboren sind, wiedergeboren. Wir werden also diese herrlichen geistlichen Leiber haben, die seinem ähnlich sein werden. Das wird die vollkommene Erfüllung des Einsseins sein. Im Geist, wenn das Fleisch nicht mehr da sein wird, können wir vollkommen eins mit Jesus Christus sein. Deshalb findet die Hochzeit des Lammes nach dem Ertönen der siebten Posaune statt, wo wir mit ihm eins sein können und wir werden vollkommen eins miteinander sein. Das Passafest spiegelt genau das wider. Wie oft hat Christus bei diesem letzten Passafest im Buch Johannes gesagt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Er spricht so oft von der Liebe. Und als er von seiner Liebe sprach, indem er sein Blut für uns vergoss, bewies er diese unermessliche Liebe. Die Krönung dieser Liebe wird die Hochzeit des Lammes sein. Aber wir müssen uns auf das Passafest vorbereiten. Wir müssen sicherstellen, dass wir jetzt die Lektionen lernen, die sich erfüllen werden. Dass wir lernen, miteinander eins zu sein, das Passafest in einer würdigen Weise zu feiern und mit Jesus Christus eins zu sein. Wir werden einige Punkte sehen, die uns helfen werden, über dieses wunderbare, wunderbare Geheimnis nachzudenken, das uns offenbart wurde und das die Welt nicht versteht. Er sagt also hier in 1. Johannes 3, Vers 3, und ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, die Hoffnung, über die wir hier reden, reinigt sich. Und genau das, was die Menschen in den Tagen Jesu Christi vor dem Passafest taten. Wir müssen uns also jetzt reinigen, um uns auf das Passafest vorzubereiten. Das ist der Beginn des wunderbaren Plans Gottes, den nur die Kirche Gottes versteht, weil wir seine Feste feiern. Und ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das ist der einzige Weg, wie wir mit ihm eins sein können, Geschwister. Wie können wir uns also läutern? Sehen wir uns ein paar Hinweise an, die wir in diesen Tagen in die Praxis umsetzen können, jetzt wo das Passafest so nahe ist, damit wir es ernst nehmen. Im selben Johannesbrief, 1. Johannes 1 und Vers 8 lesen wir. 1. Johannes, Kapitel 1 und Vers 8. Hier heißt es, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Ist Ihnen klar, dass Johannes sich selbst hier mit einschloss? Er ist der geliebte Jünger Jesu und er bekennt hier. Wir alle müssen bekennen, jetzt wo wir uns auf das Passafest vorbereiten. Wie ernsthaft müssen wir uns selbst prüfen, um dieses Passa in würdiger Weise zu feiern? Wenn wir Geistwesen sind, werden wir vollkommen rein sein. Aber heute müssen wir lernen, wir sind in der Schule, damit wir vollkommen rein werden, wenn die siebte Posaune erklingt und wir Christus heiraten können, um vollkommen eins mit ihm zu sein. Und jetzt bereiten wir uns auf das Passafest vor, bei dem wir das Brot nehmen, und das Brot wird ein Teil von uns. Es ist ein machtvoller Weg für Jesus, uns die Botschaft zu übermitteln. Ich will eins mit euch sein und ihr sollt eins mit mir sein. Das Brot wird zu einem Teil von uns, wenn wir es an diesem Abend zu uns nehmen. Es ist nur ein Bild für das wunderbare Geheimnis Gottes, das uns Geschwistern offenbart worden ist. Haben wir also einen Grund, uns zu reinigen? Sicher. Wir können hier lesen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also keiner von uns hier, einschließlich mir, kann direkt zum Passafest gehen und sagen, ich habe in diesem letzten Jahr nicht gesündigt. Wir praktizieren keine Sünde, Geschwister, aber wir stolpern von Zeit zu Zeit und stehen dann auf, tun Buße und kehren zurück auf den schmalen Pfad, wandeln weiter auf ihm, der durch die 10 Gebote Gottes in unseren Herzen und unserem Verstand geschrieben ist. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und hier ist der geliebte Jünger, der sich selbst dabei mit einschließt. Das ist recht erstaunlich. Er sagt am Ende von Vers 8 bis zu Vers 10, 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gehen wir zu 1. Johannes 2 und Verse 1 bis 2, wo es weiter heißt. 1. Johannes 2, Verse 1 bis 2. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Schließlich ist alles schon bezahlt. Wie können wir also diese Worte ernst nehmen? Als erstes müssen wir uns selbst prüfen. Das ist eine Ermahnung, die wir finden am Ende von 2. Korinther 13, Verse 5 und 6. Was heißt 2. Korinther, Kapitel 13, Verse 5 und 6? Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Das ist ja die Bedeutung des Passafests, Geschwister. Es müsste denn sein, dass ihr nicht echt wäret. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Das ist eine ziemlich ernste Aussage. Wir sind gewarnt, Geschwister. Wenn wir wieder in den Alltag gehen und in Sünde leben, die Sünde praktizieren, werden wir disqualifiziert werden. Wer steht, der seht zu, dass er nicht falle. Wir müssen in ständiger Wachsamkeit sein. Wir finden diese Ermahnung auch in Kapitel 11 des 1. Korintherbriefs, wo der Apostel Paulus uns die Anweisung gibt, wie wir das Passafest würdig feiern können. Wir lesen 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 27. 1. Korinther 11, Vers 27. Welcher nun unwürdig von diesem Brot isst und von dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Was wäre eine unwürdige Weise? Wenn wir gesündigt haben und es nicht bereut haben, Geschwister, dann nehmen wir es auf unwürdige Weise zu uns. Denken Sie daran, dass wir vollkommen rein sein müssen, um mit ihm bei der Hochzeit des Lammes eins zu sein. Wir müssen diese Lektionen gerade jetzt lernen. Wir müssen uns gründlich prüfen und Gott bitten, uns zu helfen, uns so zu sehen, wie er uns sieht. Wenn wir also nicht rein sind, nehmen wir es auf eine unwürdige Weise. Wir nehmen es auf die leichte Schulter. Wir begreifen nicht, was es Christus gekostet hat, eine Zeit lang auf seine göttliche Macht und Herrlichkeit zu verzichten, um ein Mensch zu werden und den Tod zu sterben, den er starb. Wir müssen das also sehr ernst nehmen, Geschwister. In 1. Korinther 11, Vers 28 bis 30 heißt es weiter. 1. Korinther 11, Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welcher unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Anstatt die Rechtfertigung durch ein reuiges Herz zu essen und zu trinken, essen wir dann das Gericht, das heißt die Verurteilung, weil wir noch in der Sünde sind. Es ist unsere Verantwortung vor Gott, uns selbst zu prüfen und das Brot und den Wein in würdiger Weise zu nehmen, indem wir es respektieren, was es bedeutet. Damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Ohne zu wissen, was es bedeutet und was es gekostet hat, was es braucht, um würdig daran teilzuhaben. Nur durch Buße und Reinigung durch sein Blut können wir das tun. Das hat Folgen. Es ist keine leichte Sache in den Augen Gottes, den Leib und das Blut seines Sohnes leichtfertig und unverantwortlich zu nehmen, ohne uns in seiner Gegenwart ernsthaft zu prüfen. Erinnern wir uns daran, dass sein Leib unter anderem für die Heilung unserer Krankheiten steht. Er steht für mehr als das, was wir sehen werden, wenn wir ein wenig weiter über diesen Punkt hinausgehen. Und wenn wir das nicht erkennen, wenn wir diesen Glauben nicht haben, leiden wir unter den Folgen. Weil es in der Gemeinde Korinth so viele Spaltungen und Streitigkeiten gab, heißt es, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Sie starben, das ist keine leichte Sache. Wenn wir uns in der Gegenwart Gottes nicht richtig prüfen, könnten wir sterben. So ernst ist es. Das Passafest ist keine leichte Sache, Geschwister. Weiter in den Versen 31 bis 32. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so geschieht es zu unserer Züchtigung, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Wir werden also die Konsequenzen erleiden und dann werden wir wahrscheinlich verstehen, dass wir es hätten ernster nehmen müssen. Es ist interessant, dass es dazu Reue braucht. Wir lesen im 1. Johannesbrief, dass wir bekennen müssen. Wir müssen zugeben, was wir getan haben. Wenn wir denken, dass wir in diesem letzten Jahr nichts falsch gemacht haben, sind wir Lügner und machen Gott zum Lügner. Etwas muss geändert werden. Das ist ganz klar die Lehre. Wie können wir uns also ehrlich prüfen? Erinnern uns an eine Sache. Im Buch der Sprüche, Sprüche 28, Vers 13 steht, Sprüche, Kapitel 28 und Vers 13, wer seine Missetaten verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wir müssen uns also fragen, ob wir unsere Sünden verbergen. Haben wir Angst, etwas, das wir getan haben oder tun, wirklich zuzugeben? Wer seine Missetaten verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Es wird kein geistiges Wachstum geben. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ihnen wird vergeben und die Sünde wird bedeckt werden. König David hatte dieses Problem eine Zeit lang. Als der Prophet Nathan nach der Sünde, die er begangen hatte, zu David kam, war das Kind aus der Verbindung mit Bathseba bereits geboren. Das bedeutet, dass David mindestens 9 Monate damit verbracht hat, seine eigene Sünde zu verbergen. Er hat es nicht zugegeben, was er getan hatte. Es war eine Kette von Sünden. Ich bin nicht hier, um König David zu verurteilen, Geschwister. Er ist bereits von Gott gerichtet worden und er wird in der ersten Auferstehung auferweckt werden und er wird König über die 12 Stämme Israels sein. Ich bin also nicht hier, um ihn zu verdammen. Aber Gott erlaubt uns, diese Beispiele für unser eigenes Wohl und unser Wachstum zu nutzen. Wenn wir also darüber nachdenken, hat er eine Reihe von Sünden begangen. Sie erkennen sie und ich werde es hier nicht beschreiben, aber er hat es vertuscht. Er wollte es nicht wahrhaben. Ist uns auch das passiert? Er wollte es nicht zugeben, bis der Prophet Nathan zu ihm kam. Er schrieb die Erfahrung in Psalm 32 auf. Lassen Sie uns das lesen, Geschwister. In Psalm 32, Verse 1 bis 6 heißt es, Psalm 32, Vers 1, wohl dem, dessen Missetat vergeben, dessen Sünde bedeckt ist. Und erinnern Sie sich, was es braucht, um zu bekennen. Wir müssen uns vor Gott artikulieren, nicht wie die Katholiken es tun, sondern von Herzen. Ein zerknirschter Geist, ein demütiges Herz wird er nicht zurückweisen. Wir haben diese Garantie von ihm, die von David inspiriert geschrieben wurde. Er sagt Vers 2, Psalm 32, Vers 2, wohl dem Menschen, den der Herr keine Schuld anrechnet. Und das ist der Zustand, in dem wir unserem Passa, an diesem kommenden Passaabend sein müssen, Geschwister, nachdem wir uns sorgfältig geprüft haben. Und in dessen Geist keine Falschheit ist. Er versucht nicht, sich selbst zu betrügen. Wir können Gott nicht täuschen. Er kann uns vollkommen durchschauen. In Sprüche 15, Vers 11 heißt es dazu, Sprüche 15, Vers 11, Totenreich und Abgrund sind dem Herrn bekannt, wie viel mehr die Herzen der Menschen. Von seinem Thron im dritten Himmel blickt Gott auf uns und er sieht direkt durch unser Herz hindurch. Er weiß, was in ihnen ist, Geschwister. Sehen Sie, was mit David geschah? Er wollte nicht zugeben, was er getan hatte. Vers 3, Psalm 32, Vers 3, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Gott begann, Druck auszuüben. Du verheimlichst es, ich werde dich zum Reden bringen. Wegen seiner Liebe will er nicht, dass wir verloren gehen. Also übt er Druck auf uns aus. Er lässt Konsequenzen zu, damit wir unsere Augen öffnen. Durch mein täglich Heulen. Er hatte auch keine Ruhe im Kopf und im Herzen. Vers 4. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Gott übte Druck aus und bereitete David auf seine Begegnung mit Nathan vor. Erinnern Sie sich daran, dass viele andere Könige, als ein Prophet kam, um ihnen ihre Sünden aufzuzeigen, gegen den Propheten vorgingen. Einige von ihnen warfen sie sogar ins Gefängnis oder töteten sie. David war bereit, Buße zu tun, aber Gott bereitete sein Herz vor. In seiner Liebe übte er Druck auf ihn aus. Dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Vers 5, da bekannte ich dir meine Sünde. Genau das, was Johannes sagt, dass wir es selbst tun sollten. Und verhehlte meine Missetaten nicht. Ich habe beschlossen, sie nicht länger zu verbergen. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und es ist wichtig, sie anzuerkennen und zu bekennen. Das ist sehr ernst. Vers 6. Darum möge jeder Fromme dich bitten zur Zeit, da es zu erlangen ist. Das ist eine interessante Sache, die uns passieren könnte, Geschwister. Es gibt noch ein weiteres Problem. Manchmal sündigen wir aus Unwissenheit. Und wir wissen nicht, dass wir eine Sünde begehen. Das bedeutet nicht, dass diese Sünde keine Sünde ist. Eine Sünde aus Unwissenheit ist immer noch eine Sünde und wird Folgen haben. Ich werde es Ihnen beweisen. Wir haben einige Probleme damit, uns selbst zu prüfen. Das erste ist, dass wir manchmal unsere Sünden sofort zugeben, sie bekennen und bereuen und manchmal, wie König David, versuchen wir, sie zu verbergen. Es gibt keinen geistlichen Wohlstand, wenn das passiert, bis Gott uns dazu bringt, sie zu bekennen. Aber es gibt auch noch ein anderes Problem. Manchmal gibt es Sünden, von denen wir nichts wissen, dass sie Sünden sind. Sünden aus Unwissenheit. Sehen wir uns an, wie David im Psalm 19, Vers 12 zu Gott betet. Psalm 19 und Vers 12. Verfehlungen, wer erkennt sie? Manchmal begehen wir Fehler und andere erkennen sie. Wir selbst sehen sie nicht. Wenn wir korrigiert werden, wenn wir demütig sind, lieben wir es. Wenn wir stolz sind, werden wir es hassen. Diese Reaktion wird von Gottes Wort in Sprüche 9 und Vers 8 klar beschrieben. Wo es heißt, Sprüche 9 und Vers 8, bestrafe den Spötter nicht, er hasst dich. Bestrafe den Weisen, der wird dich lieben. Deshalb brauchen wir manchmal jemanden, der uns hoffentlich auf liebevolle Weise auf unsere Fehler hinweist. Und auch wenn das nicht immer der Fall ist, erinnere ich mich daran, dass Dr. Meredith zu sagen pflegte, dass wir auch dann daraus lernen können, wenn sie es mit einer schlechten Einstellung sagen. Manchmal, wenn wir nicht so korrigiert werden, wie wir es gerne hätten, akzeptieren wir es nicht. Das nimmt aber nichts weg von der Korrektur, von dem Wahrheitsgehalt der Korrektur. So sagt auch in Psalm 19, Vers 12, Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von den Verborgenen. Eine geheime Sünde wäre zum Beispiel jemand, der sich heimlich Pornos ansieht, aber weiß, dass es eine Sünde ist. Es ist nur für andere ein Geheimnis, aber nicht für ihn selbst. Aber hier geht es darum, Sünden zu begehen, die uns verborgen sind. Wir wissen nicht, dass es eine Sünde ist. Das ist es, was der Kontext hier eindeutig anzeigt. Denn es beginnt mit der Frage, Verfehlungen, wer erkennt sie? sprich mich los von den Verborgenen, von denen ich nichts weiß, die aber durch Unwissenheit ich trotzdem begangen habe. Und dann sagt er im Psalm 19, Vers 13, auch vor den Übermütigen bewahre deinen Knecht. Oder wie es auch heißt, vor den Sünden eines Übermütigen. Das bedeutet vor Stolz. Es ist der Stolz, der uns davon abhält, unsere eigenen Fehler zuzugeben. Entweder uns selbst gegenüber oder wenn jemand anders uns darauf hinweist, ihm gegenüber. Es ist Stolz und es ist interessant, dass es hier so erwähnt. Sie sollen keine Herrschaft über mich haben. Er spricht von Stolz und er sagt das im Plural wegen der großen Sünde, die so Stolz ist. Wenn ich demütig bin, dann werde ich unschuldig sein an der großen Übertretung. David betete also zu Gott und ich habe alle Überzeugung. Er sagt, reinige mich von dem, was mir verborgen ist. Das bedeutet, dass ich vielleicht aus Unwissenheit sündige. Er wusste ganz genau, was das Gesetz sagt. In 3. Mose 15 und Vers 17 heißt es, in der Lutherbibel 1912 zum Beispiel, 3. Mose, Kapitel 5 und Vers 17, wenn jemand sündigt und tut wieder irgendein Gebot des Herrn, was er nicht tun sollte, und hat's nicht gewusst, der hat sich verschuldet und ist seiner Missetat schuldig. Denken Sie daran, dass Christus sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Diese Grundsätze werden auch heute noch angewandt. Ich werde es Ihnen beweisen, gleich hier im Neuen Testament. Und das ist es, warum David Gott bat. Zeige mir das, was mir verborgen ist. Er wollte vollkommen rein sein, und das sollten wir auch tun. Mit diesem Gebet Davids, indem er Gott bittet, Vater, ich habe Dinge bereut, die ich getan habe, ich möchte, dass du mir zeigst, ob ich aus Unwissenheit sündige oder eine Sünde begehe, die ich nicht kenne. Hier heißt es, und er hat es nicht gewusst, der hat sich verschuldet und ist einer Missetat schuldig. Ich erinnere mich, dass ich auf unseren Reisen oft Menschen, die unsere Botschaft kennen und sich taufen lassen wollen, treffe, die voller Eifer sagen, wissen Sie, ich bin schon getauft, warum muss ich mich noch einmal taufen lassen? Und ich antworte ihnen, mein Freund, wurden Sie durch Untertauchen getauft? Ja. Haben Sie den Sabbat gehalten? Nein, ich wusste es noch nicht. Also sagte ich, okay, lassen Sie mich Ihnen etwas vorlesen. Und ich las diese Stelle und sagte, Sie haben den Sabbat nicht gehalten? Sie haben also in Unwissenheit gesündigt und sind dessen schuldig. Ihre Taufe war nicht gültig. Sie müssen das bereuen und sich ändern. Nicht nur, dass Sie den Sabbat gebrochen haben, sondern auch die Feste Gottes. Wissen Sie, wenn Ägypten das Laubhüttenfest nicht feiert, so steht es am Rande der New King James Bibel, dass dies die Sünde Ägyptens ist. Menschen, die das Laubhüttenfest und die Tage der ungesäuerten Brote aus Unwissenheit nicht gehalten haben und denken, oh, ich bin schon getauft. Nein, sie sündigen aus Unwissenheit, mein Freund. Sie müssen bereuen. Und sie würden es voll und ganz verstehen, wenn ich ihnen dies vorlesen würde. Lassen Sie uns hier enden. Es heißt, ist seiner Missetat schuldig. Wenn also die Taufe uns von den Sünden reinigen soll und sie danach weiter in der Sünde bleiben, tragen sie immer noch in ihr Schuld. Ihre Taufe war nicht gültig. Sie erfüllte nicht die Endgültigkeit ihrer Funktion. Verse 18 bis 19. So soll der Betreffende dem Priester einen tadellosen Widder von seiner Herde. Wir sehen die Erfüllung dessen im neuen Bund. Christus war das Lamm und er war der Priester, er erfüllte beides. Hier sehen wir also dieses wunderschön dargestellt. So soll der Betreffende dem Priester einen tadellosen Widder von seiner Herde nach deiner eigenen Schätzung zum Schuldopfer bringen und der Priester soll ihm Sühne erwirken. Christus, unser Fürsprecher, wird den Vater bitten und Gott wird ihnen vergeben. Das ist genau das, was uns Johannes in der ersten Schriftstelle, die wir heute studiert haben, aufträgt. Der Priester soll ihm Sühne erwirken wegen seines Vergehens, das er unwissentlich begangen hat. So wird ihm vergeben werden. Es ist ein Schuldopfer, das er dem Herrn schuldig ist. Auch wenn es aus Unwissenheit geschieht, ist es also Sünde. Wir brauchen die Hilfe Gottes, um zu verstehen und den Fleiß, sein Wort zu studieren, damit wir so viele Aspekte seines Wortes verstehen, dass es so ist, wie Christus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wenn wir das Tag für Tag tun, bis wir mehr und mehr die Gedanken Christi verinnerlicht haben, dann wird er uns diese Dinge offenbaren. Aber das erfordert fleißige Arbeit, meine lieben Geschwister. Schauen wir uns das Buch Lukas in Kapitel 12 an. Und wir können sehen, wie Jesus Christus dieses Prinzip anwendet, damit wir den Akt der Selbstprüfung verstehen. In Lukas Kapitel 12 und Verse 47 bis 48 sehen wir den Beweis, dass Christus nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Lukas Kapitel 12, Vers 47: Der Knecht aber, der seines Herrn Willen kannte und nicht bereit hielt, auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Streiche erleiden müssen. Wenn wir wissen, dass er das Sünd ist und es trotzdem tun, hat das ernstere Konsequenzen. Das heißt weiter: Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was der Streiche wert ist, der wird wenig leiden müssen. Es wird trotzdem Konsequenzen geben. Manchmal lässt Gott es zu, dass wir aufwachen und sagen: Hey, vielleicht tue ich etwas Falsches und ich weiß es nicht, ich brauche Hilfe. Wenn wir Gott wirklich darum bitten, wird er uns zeigen und er wird uns jemanden schicken, der uns darauf hinweist, dass wir es akzeptieren wollten. Aber hier sehen wir, was in 3. Mose 5 und Vers 17 geschrieben steht. Er sagt, Vers 48: Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was der Streiche wert ist, der wird wenig leiden müssen. Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Ich denke also, dass dies nützliche Dinge sind, die uns helfen, uns selbst ernsthaft zu prüfen und um Hilfe zu bitten. Denn wir selbst erkennen manchmal nicht die Sünde, die wir aus Unwissenheit begehen. Ich denke, andere werden ihre Beobachtung schärfer machen als wir selbst. Wir sollten bereit sein, das zu akzeptieren und denjenigen zu lieben, der das für uns tut. Denn es ist ein großer Dienst, Geschwister. Andernfalls schaffen wir uns weiterhin Konsequenzen. Dieses Fest ist also eine Feier des Einsseins mit Jesus Christus und des Einsseins mit anderen. Sie wissen, wie oft Christus im Buch Johannes, Kapitel 13 bis 17, gesagt hat: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Er feierte das Passafest mit ihnen. Dieser Aspekt, miteinander eins zu sein, ist für Gott sehr wichtig, denn wir sind der Leib Christi. Und wie Christus sagte: Wenn ihr den anderen vergebt, wird Gott euch auch vergeben. Das ist eines der Dinge, die wir uns selbst prüfen müssen. Habe ich demjenigen, der mich beleidigt hat, von Herzen vergeben? Das ist etwas sehr Wichtiges, um zu verstehen. Habe ich von Herzen vergeben oder denke ich immer noch gerne über die Beleidigung anderer nach und bringe sie mir wieder ins Gedächtnis und werde Ankläger von ihnen? Gott bittet uns, das zu vergessen. Ist das möglich? Geschwister, es ist möglich, wenn wir die Gedanken an das Vergehen nicht hegen und sie ständig zurückweisen. Obwohl sie uns wieder begegnen, weisen wir sie zurück wie eine Versuchung. Wir wollen nicht darüber nachdenken und wollen Gott bitten, uns sein Herz zu schenken. Gott vergibt und er vergisst. Wir sollten es nicht immer wieder ins Gedächtnis zurückholen, sondern auslöschen. Und der Gedanke wird einschlafen, wenn wir nicht hingehen und ihn wieder aufwecken. Er wird einschlafen und wir werden die Person sehen, die uns beleidigt hat, und nicht einmal daran denken. Das ist die Art der Vergebung, die wir praktizieren müssen, Geschwister. Manche Leute sagen: Ich vergebe, aber ich vergesse nicht. Wir sollten vergessen, das ist nicht unmöglich. Wenn wir die Erinnerung stimulieren, wird sie mit Spezialeffekten zurückkommen, die größer sind als Hollywood. Wir können ein Vergehen nachstellen und es in unserer Fantasie viel größer machen, als es war. Es bringt Dinge zurück, was es nicht tun sollte. Dinge, die aus unserem Gedanken haushalten sollten. Wenn wir uns darin üben, jeden Gedanke in die Gefangenschaft des Gehorsams Jesu Christi zu bringen, gibt es einen Moment, in dem der Gedanke an dieses Vergehen einschläft und wir nicht einmal mehr daran denken. Wir sind frei davon. Das ist wahre Vergebung. Wenn wir den Geschwistern nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben. Das kann man an vielen Stellen im Neuen Testament nachlesen, besonders im Matthäusevangelium, wo Christus es zum ersten Mal erwähnt. Er lehrt uns im Modell eines Gebets: Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Er sagt: Wenn ihr denen, die euch beleidigt haben, nicht vergebt, wird Gott euch nicht vergeben. Wenn wir also zum Passafest gehen und immer noch die Beleidigung hegen und ich mich daran erinnere, bin ich immer noch in Sünde. Ich nehme dieses Passafest nicht mit der wahren Einsicht in den Leib Christi ein, denn wir sind der Leib Christi. Das hat mehr Bedeutung, als wir denken, Geschwister. Wir müssen in Harmonie miteinander leben. Das ist ein weiteres Prinzip. Aber ich werde nicht auf all die Bibelstellen eingehen, weil Sie sie kennen. Er sagt, wir müssen wirklich vergeben und in Frieden mit uns selbst und mit demjenigen sein, der uns beleidigt hat. Das ist ein Gebot und es ist möglich. Manche Leute denken, es sei nicht möglich, aber es ist möglich. Gott hat uns die Macht gegeben, unsere Gedanken dem Gehorsam Jesu Christi zu unterwerfen. Und er hat uns befohlen, von Herzen zu vergeben. Er verlangt uns nichts Unmögliches. Wir können von Herzen vergeben, aber wir müssen uns in Selbstbeherrschung üben, was eine Frucht des Geistes ist, und diesen Gedanken auch unter den Gehorsam Jesu Christi bringen. Dann wird er in unserem Gedächtnis einschlafen. Wir sollten nicht dorthin zurückgehen, um zu graben und ihn wieder hervorzuholen. Solche Menschen haben keinen Seelenfrieden. Sie quälen sich ständig selbst. Deshalb heißt es in Sprüche 11, Vers 17, Sprüche Kapitel 11 und Vers 17, ein barmherziger Mensch tut seiner eigenen Seele wohl, denn er vergisst und er leidet nicht mehr. Die anderen halten die Wunde offen, so gibt es keinen Seelenfrieden. Wenn wir also nicht von Herzen vergeben und das Passafest einnehmen, dann nehmen wir es nicht in einer würdigen Weise ein. Weil wir der Leib Christi sind, essen wir in Einheit von demselben Brot. Wir bereiten uns darauf vor, die Braut Christi zu sein und vollkommen zu sein. Wenn wir einen Geistleib haben, können wir die Braut Christi sein und miteinander eins sein. Diese Disziplin, die Christus von uns verlangt, gilt bis in die Ewigkeit. Manchmal vergeben wir nicht, weil wir stolz sind. David sagt, bewahre deinen Knecht auch vor anmaßenden Sünden, wie es im Englischen heißt, vor Stolz. Weil man so stolz sein kann, kann man nicht vergeben und vergessen. Wer sind wir, Geschwister, dass wir gegen jemanden Groll hegen? Christus sagt, wenn du deine Opfergabe vor dem Altar bringst und dir einfällt, dass jemand etwas gegen dich hat, dann musst du ihn um Vergebung bitten. Ich habe jemanden beleidigt und wegen meines Stolzes habe ich ihm nicht um Vergebung gebeten. Das ist sehr schwer. Manche Menschen würden alles tun, bevor sie zu jemandem gehen und sagen, bitte vergib mir, ich habe dich bei dieser Gelegenheit beleidigt. Ich kann nicht mit mir selbst im Reinen sein. Verzeihst du mir? Das ist ein Akt der Demut. Wenn Christus demütig ist, wer sind wir, nicht demütig zu sein? Er sagte, lernt von mir einen demütigen Geist und Sanftmut. Wenn wir nicht wie er sind und zum Passafest gehen und nicht den Mut haben zu gehen und jemanden zu bitten, bitte verzeih mir, ich glaube, ich habe dir etwas angetan, wir werden es dann in einer unwürdigen Weise einnehmen, weil wir den Leib Christi nicht erkennen. Wir sind alle der Leib Christi. Wie es geschrieben steht, lesen wir 1. Korinther 10, Vers 15 bis 17. 1. Korinther 10, Verse 15 bis 17. Hier haben wir diese wunderbare Lehre. 1. Korinther 10, Vers 15. Ich rede mit Verständigen. Beurteilet ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir sind alle des einen Brotes teilhaftig. Das ist der Leib und das Blut von Jesus Christus. Wenn wir also nicht im Frieden und Harmonie miteinander leben, nehmen wir das Passafest nicht in würdiger Weise ein, weil wir uns nicht als Leib Christi verstehen. Wir nehmen es zu leicht und hegen Groll oder sind zu stolz, um diejenigen, die uns beleidigt haben, um Vergebung zu bitten. Das Passafest dient dazu, dass wir mit Jesus Christus eins werden. Und eine Voraussetzung dafür, dass wir das Passafest in würdiger Weise feiern können, ist, dass wir miteinander Frieden schließen. Ich lese oft Johannes Kapitel 6, Geschwister. Ich finde es so kraftvoll. Ich weiß noch, wie ich es meinem Sohn das erste Mal vorgelesen habe. Wenn Jesus Christus anfängt zu sprechen, ist das in seiner so starken Sprache. Er wollte den Verstand derer beeinflussen, die weggehen würden, weil sie noch nicht berufen waren. Und all derer, die berufen sind, damit sie erkennen, dass dies eine erstaunliche Sache ist. Lesen wir es. Johannes, Kapitel 6, Verse 47 bis 57. Johannes, Kapitel 6 und Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und ich finde es lustig, Geschwister, er spricht in einer solchen Sprache, und sie waren erstaunt. Er wollte, dass sie erstaunt sind. Sie werden es nicht verstehen, aber sie werden es nicht vergessen. Es liegt an uns, wirklich zu verstehen, was er meint. Johannes 6, Vers 53 bis 57. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Kann es eine stärkere Art und Weise geben, uns vor Augen zu führen, dass das Passafest bedeutet, dass wir mit Jesus Christus eins sein sollen? Wenn wir dieses Stück Brot essen, sagt er, ist das mein Leib. Es repräsentiert ihn. Natürlich erklärt er später, dass dies geistliche Dinge sind. Aber er wollte es mit physischen Dingen begreiflich machen, dass wir es verstehen können, dass dies eine große, erstaunliche Sache ist. Dass Gott will, dass wir Menschen aus dem Staub der Erde eins mit ihm werden, eins mit dem Vater. Er will uns in seinen göttlichen Rang heben und er will, dass wir mit seinem Sohn eins sind. Er wiederholt das immer und immer wieder, damit wir uns einprägen, wie großartig diese Sache ist und wie ernst wir es nehmen sollten. Und er sagt weiter in Vers 57 bis 63, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Nicht wie eure Väter das Manna gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Solches sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Viele von seinen Jüngern, die solches hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie denn, wenn ihr des Menschen Sohn dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es ist also eine geistliche Botschaft. Aber er hat sie in physischen Begriffen formuliert, dass sie zumindest in unseren Köpfen ankommt. Was ist die Dimension dieser erstaunlichen Sache, die Gott, der Vater, tun wird, wenn wir Buße tun und durch das Blut Christi gereinigt werden? Er wird uns mit seinem eigenen ewigen Geist zeugen, der schon immer existiert hat. Ich glaube, Dr. Mertes hat das in seiner Broschüre über das menschliche Potenzial erwähnt. Wir haben hier einen jungen Mann, der vor kurzem getauft wurde, und der Geist, der über ihn kam, hat schon immer existiert. Er kommt von Gott, dessen Name der Ewige ist. Er ist der Einzige, der diesen Namen trägt, denn er ist der Einzige, der schon immer existiert hat. Das sind der Vater und der Sohn, der Geist, den Gott uns gibt. Sein Wesen, der Same der Ewigkeit, ist ein Teil der Ewigkeit, der schon immer existiert hat. Gott hat den Geist nicht von Anfang an erschaffen, er war schon immer Teil seiner eigenen Natur, die ewig ist. Das ist eine erstaunliche Sache und Christus möchte, dass wir zumindest eine Vorstellung davon haben, was es mit uns macht. Christus umgab dieses letzte Passafest mit der Aufforderung, sich gegenseitig zu lieben. Lesen wir es, er erwähnt es bei dieser Gelegenheit mindestens dreimal. Lesen wir Johannes 13, Vers 34. Johannes Kapitel 13 und Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dass wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darüber habe ich schon einmal gesprochen. Der einzige Weg, wie wir es tun können, ist, indem wir Christus, der in uns wohnt, seine Liebe zu unseren Geschwistern offenbaren lassen. Wir können nicht diese Art von Liebe hervorbringen, die er hervorbringen kann. Nur er kann es, wenn er zu uns kommt. Wenn wir unseren alten Menschen abtöten, uns selbst verleugnen, das Kreuz auf uns nehmen, unsere Fleischlichkeit abtöten, beginnt er, sich durch uns zu offenbaren. Es ist ein Gebot, das Passafest zu feiern, miteinander und mit Jesus Christus eins zu sein. Das heißt weiter, dass ihr einander liebt, dass wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir haben bereits gesehen, dass die Vergebung eine wesentliche Rolle dabei spielt, das Passafest in würdiger Weise zu feiern. Er wiederholt es in Johannes 15, Vers 12. Johannes Kapitel 15 und Vers 12. Hier heißt es, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Denken Sie daran, dass dies während des letzten Passafestes geschieht. Er lehrt uns also, dass ihr eins sein müsst miteinander und eins mit mir, wenn ihr meinen Leib und mein Blut zu euch nehmt. Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ich denke, die praktischste Art und Weise, wie wir es erklären können, was das bedeutet, ist in 1. Korinther 13, Vers 1 bis 8. Hier wird es kurz und bündig erklärt. 1. Korinther 13 und Vers 1, was Gott von uns erwartet. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Das bedeutet viel Klang, aber innerlich leer, keine wirkliche Substanz. Vers 2, und wenn ich weissagen kann und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis habe, wenn ich allen Glauben besitze, so dass ich Berge versetze, habe aber keine Liebe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hergebe, damit ich verbrannt werde, habe aber keine Liebe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Brüder, es gehört viel Selbstverleugnung dazu, die Schwächen unserer Geschwister zu ertragen, die auch unsere eigenen Schwächen ertragen müssen. Um diese Haltung des langen Leidens zu haben, braucht es Selbstverleugnung. Das heißt, den alten Menschen zu töten und Christus sich durch uns offenbaren zu lassen, weil er lange für uns leidet. Er möchte, dass wir barmherzig sind, wie er und der Vater barmherzig sind. Aber es fordert Selbstverleugnung. Nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst und folge mir nach. So kann er sich durch uns, unseren Geschwistern gegenüber offenbaren. Vers 4 also, die Liebe ist langmütig. Das ist Selbstverleugnung und so sind wir mit Christus gekreuzigt. Nicht wir leben, sondern er lebt in uns, wie der Apostel Paulus sagte. Und gütig, es ist nicht immer leicht, freundlich zu sein. Wir müssen bereit sein, uns selbst zu verleugnen, wenn der fleischliche Verstand durch uns zum Ausdruck kommen will, dass wir ihn abtöten und die Freundlichkeit anstelle anderer Haltung zum Ausdruck kommen lassen. Die Liebe beneidet nicht. Der Teufel beneidet den Vater und Christus und die Pharisäer beneiden Jesus Christus und die Brüder Josefs beneiden Josef. Und sie kennen die Folgen des Neids. Wie es in den Sprüchen heißt, wer kann vor Neid bestehen? Wir müssen ihn abtöten, den alten Menschen, wenn uns solche Gedanken kommen. Wir sollten uns freuen, wenn jemand anders erhöht wird, wenn jemand anders erstaunliche Früchte in seinem Leben hervorbringt oder Erfolg hat. Es sollte eine Freude für alle sein, weil er Teil desselben Leibes ist. Darauf müssen wir uns konzentrieren, nicht auf den Wettbewerb, sondern auf die Herrlichkeit Gottes, dass er seine Kinder segnet. Die Liebe prahlt nicht. Und wir alle haben die Tendenz dazu, auch ich habe sie, Geschwister. Sie bläht sich nicht auf. Stolz stinkt vor Gott, denn es war die erste Sünde, die je begangen wurde. Er will also so etwas nicht in seinen Kindern haben. Und wir beweisen, dass wir nicht stolz sind, wie die Beispiele zeigen, die ich genannt habe, wenn wir denen vergeben, die uns beleidigt haben, und wenn wir demütig genug sind, diejenigen, die wir beleidigt haben, um Vergebung zu bitten. 1. Korinther 13, Vers 5. Sie ist nicht unanständig. Manchmal ist unsere Reaktion so. Nun, nicht so zu reagieren, ist, was die Welt emotionale Intelligenz nennt. Und das Wort Gottes nennt es Selbstbeherrschung. Reagieren Sie nicht spontan, beruhigen Sie sich. Behalten Sie die Kontrolle und lassen Sie Christi Weisheit in Ihnen wirken. Sie suchen nicht das Ihre. Christus ist nicht gekommen, um das Seine zu suchen. Er ist gekommen, um für uns, Geschwister, zu sterben. Sie lässt sich nicht erbittern. Das bedeutet, dass man nicht zornig wird. Das ist ein schwieriger Punkt. Manchmal dürfen wir zornig werden, aber nicht sündigen. Das ist eine wichtige Sache, die wir lernen müssen. Wir beleidigen die Menschen nicht aus Eifer für Gott. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über Wahrheit. Sie erträgt alles, was wiederum mit Geduld und Selbstverleugnung zu tun hat. Sie glaubt alles, im Zweifelfall für den Angeklagten. Sie hofft alles. Gott hat die Macht, die Dinge zu verbessern und die Menschen zu verändern. Sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Und die Liebe ist wichtig für uns, wenn wir uns selbst prüfen, um zu sehen, ob wir mit dem Leib Christi in Einklang sind. denn wir werden von demselben Brot essen, auch wenn es nur Bruchstücke sind. Es ist dasselbe Brot, es ist der Leib Christi. Also Geschwister, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit Christus eins sein werden und diese Intimität mit ihm entwickeln können, was eine wunderbare Sache ist. Der Apostel Johannes offenbart uns ganz offen eine Dimension Jesu Christi, die die anderen Evangelien nicht offenbaren. Er offenbart uns das innere Leben Jesu Christi. Er spricht immer wieder davon, wie unser Herr Jesus Christus ständig mit dem Vater verbunden war. Die anderen Evangelien erwähnen es vielleicht, aber Johannes bringt es immer wieder zur Sprache. Christus sagte, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Johannes 14, Vers 19. Und es sind die Worte des Vaters, der Vater ist in mir und ich bin in ihm. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um zu steinigen, als er das erklärte. Immer wieder offenbart uns Johannes eine Dimension von Jesus Christus, die für uns entscheidend ist. Deshalb hat Gott es als letztes Evangelium geschrieben, um uns die Vertrautheit zu offenbaren, die Jesus Christus mit jedem Einzelnen von uns auch haben möchte. Das wird uns den Eifer und das Verlangen bringen, uns selbst und Sünde zu reinigen, von denen wir nicht wissen, dass sie Sünden sind, und uns zu prüfen, damit wir, wenn wir das Brot in dieser Nacht nehmen, wissen, dass es der für uns gebrochene Leib Jesu Christi ist. Es bedeutet uns auch unsere körperliche Heilung. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Das ist sehr wichtig zu bedenken. Vergessen Sie nie, dass er unser Heiler ist. Ich bin der Ewige, euer Heiler, heißt es. Christus hat unsere Krankheiten und Gebrechen auf sich genommen, wie es im 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums geschrieben steht. Das Brot bedeutet auch, dass Christus kam, um eine Braut zu bereiten, die mit ihm eins sein wird. Uns wird die Gelegenheit geboten, eine tiefe, intime Beziehung zu Jesus Christus und dem Vater zu haben. Er drückt dies auf erhabenste Weise im letzten Kapitel des Johannesevangeliums aus. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber ich werde es hier als eine Zusammenfassung des tiefgründigen Prinzips darstellen. Er sagt, dass er mit uns eins sein will. Das Passafest stellt dies dar. Das Brot, das wir essen, ist sein Leib und er möchte ein Teil von uns werden. Er möchte, dass wir verstehen, dass wenn wir dieses physische Brot einnehmen, wir es in uns aufnehmen, es ein Teil von uns wird. Christus möchte genau das Gleiche mit uns im Geist tun, dass wir eins mit ihm werden. Ich liebe den Ausdruck von Elia, den auch Elisa wiederholt hat. Er sagte, der Ewige, in dessen Gegenwart ich bin. Er war in der Lage, diesen Geisteszustand zu bewahren, den unsere Gesellschaft und Zivilisation mit allen Mitteln von uns stehlen versucht. Es gibt eine ständige Ablenkung, Geschwister. Ich habe früher in den Bergen gelebt, und wenn man dieses Gefühl des Staunens entwickelt, wenn man die Schöpfung Gottes sieht, ist es nicht langweilig. Wenn Sie die Bäume, die Vögel, den Wind, den blauen Himmel, die grünen Berge, die schmalen Pfade und das Vieh sehen, dann sehen Sie den Schöpfer durch seine Schöpfung. Aber wir leben in einer so künstlichen Welt und in ständiger Ablenkung, liebe Geschwister. Erinnern Sie sich daran, dass es ein Gebot gibt, uns von dieser Welt unbefleckt zu halten. Wo immer wir auch hingehen, Geschwister, selbst wenn man keine Pornografie anschaut, selbst wenn man seinen Computer einschaltet, gibt es Versuchungen für die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und den Hochmut des Lebens, welcher der Motor dieser Gesellschaft ist. So war es am Anfang bei Adam und Eva und es ist immer noch der Motor, der diese Welt antreibt. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Stolz des Lebens sind immer da. Jakobus sagte, dass wahre Religion darin besteht, die Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und uns von dieser Welt unbefleckt zu halten. Manchmal gibt es so viel Versuchung, man geht in den Supermarkt und da ist sie. Man geht ins Kino und da ist sie. Man schaltet den Fernseher ein, da ist sie. Man schaltet das Internet ein, da ist sie. Man geht zum Flughafen, da ist sie. Wir gewöhnen uns so sehr daran und es könnte ein Weg sein, in Unwissenheit zu sündigen. Wir gewöhnen uns in dieser Welt so sehr daran, dass wir unser Unterscheidungsvermögen verlieren. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich in den Bergen in San Diego gelebt habe und meinen Sohn großzog. Ich hatte einige Mitglieder der Kirche, die dort lebten, zwei oder drei von ihnen. Wenn sie einen Platz brauchten, schickten sie sie zu mir in mein Haus in den Bergen. Ich habe die Geschwister gerne dort gehabt. Einmal sagten sie, lasst uns diesen Film anschauen. Und ich sagte, ist dieser Film für meinen Sohn geeignet? Er war damals 10 Jahre alt. Sie sagten, oh ja, ist nicht falsch daran. Der Schwester, ich weiß noch, wie sie anfing, diesen Film zu spielen. Das Vokabular in diesem Film, ich konnte es nicht ertragen. Sogar mein 10-jähriger Sohn wusste, dass er sich bei einigen der in diesem Film gezeigten Bilder die Augen zuhalten musste. Und sie sagten, oh, das ist nicht schlimm. Wir gewöhnen uns so sehr daran, dass wir unser Unterscheidungsvermögen verlieren. Wir könnten in Unwissenheit sündigen und von dieser Welt vereinnahmt werden, ohne es zu wissen, weil sie überall ist. Noch nie gab es eine Gesellschaft, die so sehr von der Lust der Augen, der Lust des Fleisches und dem Stolz des Lebens umgeben war. Wir müssen auf der Hut sein, damit wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus ständig in uns bewahren können. Wir müssen jeden Gedanken, den Gehorsam Jesu Christi unterwerfen und uns seiner Gegenwart in uns bewusst sein. Nicht nur ab und zu, sondern in ständiger Gemeinschaft. Das ist es, was er mit dem Vater hatte und was er von uns erwartet, eine innige, tiefe Beziehung zu ihm zu haben. Manchmal lese ich gerne die vielen Stellen, an denen David diese Gemeinschaft mit Jesus Christus zum Ausdruck bringt. Eine davon ist Psalm 36. Schauen wir es uns an. David musste viele Monate und Jahre in der Wüste leben. Es gab nichts, was ihn ablenken konnte. In der Wüste gibt es nichts, womit man sich ablenken könnte. Als Mose von Gott lernte, war er 40 Jahre lang in der Wüste. David verbrachte viele Jahre auf der Flucht in der Wüste. Johannes der Täufer wuchs in der Wüste auf. Elia ging in die Wüste und Christus ging in die Wüste, wo sie Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Wir sind so sehr an Ablenkung gewöhnt, dass wir, wenn wir uns in der Einsamkeit befinden, verzweifelt nach Ablenkung suchen. Ich erinnere mich an einige Leute, die mich in den Bergen besuchten und die nach 2 Tagen verzweifelt in die Stadt voller Ablenkung zurück wollten. Sie konnten die Stille und Einsamkeit nicht ertragen. Aber es war nicht still. Es gab die Musik der Vögel und des Windes. Es gab die herrliche Landschaft der Berge. Aber es war ihnen zu langweilig. Aber hier sehen wir Männer, die in der Lage waren, eine tiefe Beziehung zu Gott zu entwickeln. Ich liebe diese Bibelstelle im Psalm 36, Vers 7 bis 10. Psalm 36, Vers 7. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denken Sie daran, dass das Haus Gottes unser eigener Leib ist, in dem Christus lebt. Die Ströme lebendigen Wassers werden aus den Herzen derer fließen, die den Geist empfangen haben. Vers 9. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte schauen wir Licht. Erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzen sind. Das ist einfach wunderschön. Jesus Christus schließt das Passafest mit dem Wunsch nach dieser vollkommenen Harmonie in der Gemeinschaft mit seiner Braut, mit uns ab. In Johannes 17, Vers 20 bis 24 heißt es, Johannes 17, Vers 20, ich bitte aber nicht für diese alleine, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das ist tiefgründig. Er hat es so dargestellt, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Das Blut steht für einen neuen Bund, der in unsere Herzen und Gedanken geschrieben ist. Wir könnten noch viel darüber reden, aber wir haben jetzt keine Zeit. Das heißt weiter, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich wünsche ihnen, liebe Geschwister, ein wunderbares Passafest. Möge der Friede Gottes mit ihnen allen sein.